Ah, noch ein Hinweis für alle, die zu Hause zuschauen. Schön, dass ihr da seid. Heute ist der erste Sonntag im Monat und falls ihr irgendwie noch im Kühlschrank einen Rest Rotwein habt oder Traubensaft und vielleicht irgendwo noch ein bisschen Toast oder Brot oder Knäckebrot oder irgendwas in die Richtung, wir wollen heute Abend mal feiern und ich fände es genial, wenn ihr auch von zu Hause aus mit uns mitfeiern würdet. Für uns hier ist alles bereitet, für euch zu Hause. Das haben wir vergessen vorhin zu sagen. Ich soll das noch mit ansagen. Wir sind, wie schon gesagt, am fünften Tag in unserer Gemeindeinitiative zum Thema aufgeräumt Leben. Diesmal geht es um das liebe Geld. Und ich fange aber mal woanders an, nämlich bei diesen Rahmen hier. Weil mir ist aufgefallen, dazu hat eigentlich noch niemand was gesagt, also nicht von hier vorne. Und ich finde, das ist wirklich mal gut. Also zum Beispiel die erste Frage, wusstet ihr, dass Gott Vater ein Hipster ist? Wahrscheinlich nicht, aber ich beweise es euch, ja, anhand dieses Exemplars. Das hier, ja, ist Gott Vater und das hier ist ein Hipsterbart, ja. Und er strahlt, er freut sich, aber er hat auch Autorität, ja. Also ist mal die Tillmannsche Interpretation, ich hoffe, dass das hinkommt. Gehen wir mal rüber, ist das Keyboard dazwischen, aber vielleicht könnt ihr es trotzdem noch sehen. Das ist der Sohn, ja, der hat eine gewisse Familienähnlichkeit mit dem Vater, einen kleineren Bart, ja, und wenn man genau hinguckt, könnte man denken, er ist so ein bisschen auch demütig, ja, und guckt so ein bisschen nach unten vielleicht, ja, ist so, aber ein cooler Typ auf jeden Fall, den willst du kennenlernen. So, das ist der Sohn und jetzt natürlich, last but not least, der dritte im Bunde, der Heilige Geist. Der sieht ein bisschen anders aus, wie im Buch Die Hütte, ja, der strahlt von innen heraus, ja, da geht's richtig ab, ob das Licht ist oder Wasser oder Leben, ja, der Geist ist in Bewegung und er hat viel zu geben, ja, und ich find's total cool, dass wir seit ein paar Monaten ein geniales Deko-Team hat, ganz ehrlich, ich könnte das nicht und wenn ich das machen würde, dann würdet ihr nichts erkennen, ja, also von daher, das ist richtig cool, von daher, ihr könnt mal einen Applaus geben dafür und ihr müsst euch das hier mal angucken. Das ist die Predigtreihe, ja. Also nur falls es, das ist nicht nur irgendwie hingestellt worden, nach dem Motto, wir wussten nicht, wo das hinkommt oder so. Das ist die Predigtreihe, ja. Wir haben mal angefangen hier, falls ihr euch erinnert, am Anfang, der erste Tag, da war hier ein Tohuwabohu mit Wollknäuel und so. Und dann haben wir über die Ordnung gepredigt und dann hat irgendjemand mit ganz viel Geduld aus diesem Tohuwabohu wieder ordentliche Wollknäuel gemacht, ja. Wir waren hier unten schon in der Fitness-Ecke, ja. Da war auch alles durcheinander. Jetzt sind die Turnschuhe aufeinander. Alles steht bereit, du musst praktisch nur zugreifen und kannst schon in die Muckibude gehen. Und heute sind wir hier. Heute sind wir hier. Das ist noch viel Tohuwabohu. Ja, das Geld fliegt überall rum. Hier hat sich jemand die Taschen vollgestopft. Bin gespannt, wie das aussieht, wenn das dann mal geordnet ist. Ne? Also von daher, darum geht es heute. Das liebe Geld. Und über Geld spricht man nicht. Geld hat man. Ja, was für ein dummer Satz, ehrlich. Und man merkt, unsere Kultur ist durchzogen vom Geld. Und vielleicht denkt ihr, was hat denn jetzt die Dreieinigkeit mit dem Geld zu tun? Ganz viel. Ich fange mit der ersten These an. Die Art und Weise, wie du über Geld sprichst und denkst, sagt ganz viel über deine Beziehung zu Gott aus. Okay, nochmal. Die Art und Weise, wie du über Geld sprichst und denkst, sagt ganz viel über deine Beziehung zu Gott aus. Und zwar unabhängig von der Frage, ob du viel oder wenig hast. Das spielt keine Rolle. Und ich möchte das mit dieser Predigt beweisen. Wenn wir über das liebe Geld nachdenken, ja, dann ist es vielleicht gar nicht so lieb. Und ich glaube, es geht im Kern darum, vertraust du Gott oder nicht. Ich habe mal 11 Synonyme für Geld gefunden, alphabetisch geordnet. Asche, Bares, Knete, Kohle, Mäuse, Moneten, Moos, Piepen, Pinke, Zotter und Zaster. Manches davon kommt aus dem Rotwelsch, also aus so ein bisschen auch aus der Gaunersprache. Ja. Und das ist noch nicht alles. Wir sprechen von Hellern und Pfennige, wobei wahrscheinlich keiner von euch weiß, was ein Heller ist. Ich weiß es auch nicht. Ein Teil von einem Pfennig wahrscheinlich. Ja, so. Wir Groschen, ja. Keiner nennt von euch ein 10-Cent-Schütt Groschen. Ja, aber jeder, der einen Groschen kennt, weiß, was ein Groschen ist. Ne? So. Oder auch unsere Scheine nennen wir Zwanni, Fuffi, Huni. Ja, so wie liebe Freunde, bis hin zum Heiermann, das war früher das 5-Mark-Stück. Ja, manche von euch kennen das noch, den Heiermann. Ja? Warum er Heiermann heißt, weiß ich nicht, aber könnt ihr mir hinterher noch erzählen. Habe ich jetzt nicht gegoogelt. Wir sprechen von Pfennigfuchserei, obwohl es den Pfennig seit 20 Jahren gar nicht mehr gibt. Ja? Also, wir merken, Geld ist Thema. Auch in der Bibel übrigens. In über 2000 Bibelversen wird geredet von Geld, von Gold, von Silber. Ja, Jesus selbst bringt ganz viel. Ja, das Gleichnis von den Talenten sind große Summen Geldes. Er spricht von einer Frau, die eine Silbermünze verliert. Er spricht mit dem reichen Jüngling, der sagt, ja, was soll ich machen und so, und konfrontiert ihn, weil sein Herz am Reichtum hängt. Er soll die Tempelsteuer zahlen und hat einen coolen Trick. Ich habe das noch nicht versucht, aber der Trick ist genial. Er sagt, Petrus, alles klar, geh mal angeln. Den Fisch, den du fängst, der hat das Geldstück für uns beide schon im Mund. So, jetzt haben Theologen lange überlegt, wann ist das Geld in den Mund des Fisches gelandet? War das schon drin, in dem Moment, wo er zugebissen hat, oder in dem Moment, wo er das aufklappt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ist eine kreative Art zu bezahlen. Ja? So, Jesus war übrigens, das nur so am Rande gesagt, Jesus war aus einer wohlhabenden Handwerkerfamilie, Mittelstand könnte man sagen, der konnte rechnen und zählen und hatte schon drauf, wie sowas geht. Geld spielt eine Riesenrolle in der Bibel, wie gesagt, über 2000 Verse und auch in unserem Leben. Und ich dachte mir, was machst du jetzt mit so einem Riesenthema? Und ich dachte mir, ich möchte gerne heute so ein bisschen eine Lanze dafür brechen, wie wir mit Geld aus Sicht Gottes umgehen können. Und dachte, das Einfachste ist, nicht ich lasse euch an meiner Weisheit teilhaben, sondern ich bringe euch mal ein paar Bibelverse. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht bis 18.30 Uhr jetzt mir zuhören, weil ich alle 2350 Bibelverse vorlese, sondern ich habe einfach mal 13 ausgewählt. Das ist immer noch viel, ich gebe es zu, aber ich konnte mich nicht beschränken. Einige von denen waren so gut, dass ich dachte, der muss noch rein. Den müsst ihr hören. So, vielleicht denkt ihr, alles klar, ist für mich total, ich könnte Finanzseminare halten, ich bin da sowas von super, freue ich mich für dich. Aber in meiner Erfahrung als Pastor habe ich festgestellt, in meinem eigenen Leben, aber auch im Leben von vielen anderen, es ist nicht immer so leicht mit dem Geld und der Frage, wie gehen wir damit um, vor allem, weil wir in einer Kultur sind, die vielleicht irgendwo noch so eine Hintergrundstrahlung hat, die aus dem Christlichen rüberscheint, aber vieles ist inzwischen schon ganz anders von den Werten, von der Art und Weise, wie wir damit Sachen umgehen. Deshalb muss man manchmal auch hören, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Die Texte, die ich lese, die kommen aus der Basisbibel. Die Basisbibel ist eine Übersetzung, die gerade im Januar dieses Jahr fertig wurde und also dann publiziert wurde. In der gesamten Bibel als Neues Testament gab es sie schon länger und die hat Folgendes, sie hat kurze, verständliche Sätze. Das finde ich ganz hilfreich. Von daher habe ich mal die Basisbibel als Textgrundlage genommen. Fangen wir an, erster Text. 2. Mose 36, 4 bis 5. Da kamen die Fachleute, die das Heiligtum bauten, ein jeder von der Arbeit, an der er gerade war. Sie sagten zu Mose, das Volk bringt viel zu viel. Es ist mehr, als wir für die Arbeit brauchen, die uns der Herr aufgetragen hat. Da machen die einen Fundraiser für das Heiligtum, für die Stiftshütte und sagen, hey, bringt zusammen, bringt jeden Tag ein bisschen was zusammen, Gold, Silber, Kohle, egal was ihr habt, Schotter, Zaster, bringt es mit und wir bauen damit ein Heiligtum. Und irgendwann kommen die Leute und sagen, ey, wir haben genug. Ist das nicht schön? Wenn Gott einen Auftrag gibt, etwas zu bauen, dann schenkt er auch die Mittel, es umzusetzen. Und vielleicht manchmal auch auf ungewöhnlichen Wegen. Aber das macht nichts. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott ein Gott der Fülle ist, der über Bitten und Verstehen hinausgibt. Ihr erinnert euch vielleicht, 2019 haben wir hier einen Fundraiser gehabt. Wir haben gesagt, 150 Jahre Friedenskirche, wir wollen 150.000 Euro extra zum Haushalt sammeln. Und manche haben schon mal den Kopf geschüttelt, gesagt, wie soll das denn gehen? Zusätzlich, wir haben letzten Endes 166.000 oder so gesammelt. Also nochmal gut 10% mehr als wir brauchten. Ich meine, wir konnten das gut verwenden, kein Ding mehr. Aber das ist doch auch richtig genial. Das war noch eine gute Erfahrung. Ein zweiter Text, Psalm 62, Vers 11b. Wenn euer Wohlstand wächst, dann hängt euer Herz nicht daran. Oder auf Lutherdeutsch, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht dran. Es ist ihr wichtig, es ist nicht unethisch, Geld zu haben. Ja? Es ist nicht schlimm. Fällt dir Wohlstand zu, dann ist es auch okay. Aber der entscheidende Punkt ist, was machst du damit? Darf es dein Leben bestimmen? Darf es dich bestimmen, deinem Denken, deinen Träumen, deinen Wünschen, deinem Begehren, deinem Sein? Oder sagst du, ja, danke, dass ich das haben kann, aber Ich will nicht diesem Geld dienen. Ich will nicht dieser Sache dienen. Ich will Gott dienen. Ich will gern Gutes tun damit, anderen helfen, sie segnen. Aber ich möchte nicht mein Herz dran hängen. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung, die man vielleicht manchmal auch neu treffen muss. Ganz viel zum Thema Geld gibt es im Buch der Sprüche. Ich liebe das Buch der Sprüche, weil es so praktisch ist. Zum Beispiel in Sprüche 22, Vers 7. Der Reiche hat die Armen in seiner Gewalt. Wer sich Geld leiht, wird zum Sklaven dessen, von dem er es geliehen hat. Das ist im Grunde genommen eine Beschreibung unserer Welt. Die reicheren Länder haben die Ärmeren in der Hand. Und es ist eine Ungleichheit, auch global, die schwierig ist und die auch nicht einfach auszugleichen ist. Und der Punkt hier ist, wer sich Geld leiht, der geht eine Verpflichtung ein. Und wir sollen als Christen von Gott her gesehen nicht unnötige Verpflichtungen einzugehen. Klar, wenn du eine Wohnung kaufst oder ein Haus oder irgendwas oder du baust ein Geschäft auf und so, dann musst du dir Geld leihen. Okay. Aber wer eben dann Urlaub auf Pump macht oder sich den nächsten größeren Fernseher besorgt, der 100 Zoll haben muss, weil gerade Europameisterschaft ist oder so. Jetzt verkauft er ihn gerade wieder, weil Deutschland nicht mehr mitspielt. Ist blöd. So kann es passieren. Oder du kaufst dir ein Sofa, weil du sagst, ich brauche jetzt unbedingt ein Design-Markensofa und die Zinsen sind gerade gut, also mache ich das. Da könnte man überlegen, ob das vielleicht so eine gute Idee ist, aus der Bibel gesehen. Sprüche 23, Vers 5. Kaum richtest du die Augen auf deinen Reichtum, ist er schon verschwunden. Denn er hat Flügel bekommen wie ein Adler und fliegt davon. Reichtum kann sich auch wieder schnell verdünnisieren. Ihr könnt das Buch Hiob lesen. Innerhalb eines Tages war einer der reichsten Männer der Welt damals nicht mehr reich. Das kann passieren. Und was machst du damit? Wie geht es dir damit? Das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt der Volksmund, aber manche Leute leben so, als wäre es entscheidend, mit wie viel sie über diese Ziellinie kommen. Und eigentlich ist es doch im Grunde genommen arm, wenn ich mit dem, was ich habe, nicht auch andere freigesetzt habe, nicht auch gesehen habe, dass wir im Grunde genommen alle reich sind, weil global bemessen sind wir, egal wie viel wir haben, bei den letzten 20% Minimum. Alle anderen haben weniger. Kennen den Standard nicht, den wir kennen. Und wir können dankbar sein dafür, dass wir darin so leben dürfen. Sprüche 30, der letzte aus den Sprüchen, 8 und 9. Lass mich nicht arm und auch nicht reich werden, wird hier gebetet quasi. Gib mir einfach nur das tägliche Brot. Sonst besteht die Gefahr, dass ich zu viel habe, dich verleugne und frage, wer ist der Herr? Oder es besteht die Gefahr, dass ich zu wenig habe, stehle und den Namen meines Gottes missbrauche. Wir beten für das tägliche Brot im Vater Unser. Damit ist gemeint, alles, was wir wirklich zum Leben brauchen, also nicht nur das Brot, sondern alles, was sozusagen täglich dazugehört, damit wir leben können, das brauchen wir. Dafür dürfen wir beten und bleiben in einer positiven Abhängigkeit von Gott. Er bleibt unser Versorger. Er ist derjenige, der sich um uns kümmert. Umgekehrt können wir aber auch dafür beten, dass wir nicht verarmen, nicht arm werden und dann in irgendeiner Weise uns grämen müssen, wie wir über die Runden kommen oder uns schämen müssen oder irgendwie überlegen müssen, wie das alles irgendwie geht. Die Frage ist sozusagen, können wir das so sehen, dass wir in der Abhängigkeit von Gott bleiben und dass wir letzten Endes dann mit dem, was wir haben, ihm auch die Ehre geben und nicht seinen Namen, wie es hier heißt, missbrauchen. Prediger 5, Vers 9, wer das Geld liebt, will mehr davon und wer den Reichtum liebt, bekommt nie genug, auch das ist Windhauch. Windhauch, im Hebräischen steht das Wort Chevel, es ist eitel, es ist nichtig, es ist nichts wert, es ist im Grunde genommen, ja, wie so ein Lüftchen, mehr ist es nicht. Und die Liebe zum Geld ist ein Problem. Das schreibt ein König, der damals alles hatte, was man sich leisten konnte. Als ein ganz reicher Mann, so der Bill Gates damals sozusagen, gefragt wurde, wie viel Geld, Mr. Rockefeller, wäre denn eigentlich genug für Sie? Ja, was müsste es sein, damit Sie sagen können, so jetzt habe ich alles. Der Mann hatte damals ganz viele Wolkenkratzer in New York gebaut. Er war der reichste Mann der Welt. Und er hat als Antwort gegeben, mehr. Ja, das ist im Grunde genommen ziemlich arm. Wenn jemand, der alles hat, nur darauf fixiert ist, noch mehr zu haben, dann ist irgendwas in seiner Kinderstube nicht richtig gut gelaufen. Wie ein Goldrausch. Und entscheidend ist die Frage, ja, wie sieht es bei uns aus? Lieben wir das Geld? Hängen wir uns daran oder nicht? Und das ist unabhängig von der Frage, ob du jetzt sehr viel hast oder ob du ärmer bist. Es gibt auch Menschen, die ganz wenig haben und total am Geld hängen. Umgekehrt gibt es Menschen, die ganz wenig haben und total gern teilen. Das hat mich mal berührt, Berichte zu lesen von Missionaren, die in die Slums gegangen sind, in richtig krasse Gegenden unserer Welt und dann festgestellt haben, dass da Kinder waren, die ihr einziges Spielzeug, was sie hatten, sofort mit einem Kind geteilt haben, das zu Besuch kam. War kein Problem. Und auch schnell gekocht haben. Ich war mal in Indien vor ein paar Jahren und da wurden wir eingeladen in das Haus eines Pastors und da gab es nur einen Lehmboden und nur 3 Stühle. Und das war mir echt peinlich, weil wir waren zu dritt, die da waren. Und wir durften uns auf die Stühle setzen und da essen und wurden da bewirtet. Und die Familie stand drumherum. Und die haben jetzt nicht gedacht, das würde ich auch gern essen. Sondern die haben sich gefreut, dass sie Besuch hatten in ihrer Hütte und dass wir dort gegessen haben auf ihren Stühlen. Das ist wirklich, das vergisst du dein Leben nicht, wenn du das mal erlebt hast. Dann sagst du, Alter, ja, und wir machen den Kühlschrank auf und er quillt quasi über. Das ist schon krass, wie ungleichmäßig alles verteilt ist. Matthäus 6, ich springe ins Neue Testament, Vers 21. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo ist dein Herz? Was ist dir so wertvoll, dass du es nie aufgeben könntest? Und warum eigentlich? Der Rat Jesu ist klar, hänge dein Herz nicht an materielle Dinge. Schaffe dir einen Schatz, den dir keiner rauben kann. Investiere dich in andere Menschen. Ehre Gott. Genieße dein Leben. Auch das ist wirklich auch drin. Und du hast ein gutes Leben gelebt. Auch dazu gibt es im Buch Prediger noch mehr zu lesen. Empfehle ich euch ebenso wie die Sprüche. Matthäus 6, Vers 24 sagt Jesus weiter, niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Es ist eine Grundsatzentscheidung, die du treffen musst für dich. Für was will ich eigentlich unterwegs sein? Und es kann Phasen in deinem Leben geben, wo das einfach knapp auf knapp ist und du merkst, das beschäftigt dich unheimlich, wie jetzt irgendwie alles zu schaffen ist. Und es kann andere Phasen, und hoffentlich gibt es sie auch in deinem Leben, wo du merkst, oh, jetzt ist es ein bisschen entspannter. Und die Frage ist aber, wie kann ich damit umgehen, wenn ich viel habe, sozusagen damit weise umzugehen und wenn ich wenig habe, damit auch weise umzugehen, aber nicht mich darum zu drehen, ständig zu überlegen, wie kann das jetzt über die Runden kommen, nach dem Motto, am Ende des Geldes ist noch so viel Monat übrig. Und die Frage ist, wie gehen wir mit um? Es gibt Menschen, die haben überall in ihrer Wohnung verteilt Preisschilder, die sind unsichtbar, ja. Und wenn du sie fragst, ey, das ist aber eine schöne Vase, dann heißt es, ja, die habe ich da und da gekauft und die hat nur 190 Euro gekostet. Und dann denkst du, eine Vase für 190 Euro, ja, hoffentlich schöne Blumen drin, aber ansonsten weiß ich jetzt nicht, was das unbedingt sein muss oder sollte. Und alles hat ein Preisschild und du merkst, irgendwo stimmt hier die Kategorie nicht, weil nur das Wert hat, was ich auch beziffern kann. Und vielleicht kann man das Abendmahl nachher auch nutzen, um an diesem Punkt umzukehren, um zu sagen, bewusst, ich möchte nicht diesen Weg so weitergehen. Ich möchte meine Prioritäten anders halten. Lukas 14, Vers 28 bis 30, hier wieder Jesus als Handwerker. Er sagt, einer von euch will einen Turm bauen. Setzt er sich dann nicht als erstes hin, berechnet die Kosten und prüft, ob sein Geld reicht? Sonst passiert es, dass er das Fundament legt, aber den Bau nicht fertigstellen kann. Alle, die das sehen, lachen ihn aus und sagen, dieser Mensch wollte einen Turm bauen, aber er konnte ihn nicht fertigstellen. Und ich glaube, wir müssen lernen, dass wir die Kosten im Blick haben, dass wir da auch vorbildlich leben, dass wir uns auch nicht zum Gespött machen. Ihr alle kennt vielleicht irgendwo auf dem Dorf oder irgendwo vielleicht auch manchen Städten solche richtigen Bauruinen, wo einer mal angefangen hat, was anzupacken und du merkst, ja, es wurde halt leider nie fertig. Das wäre nicht gut, für uns nicht, Weil meistens sind diejenigen, die da nicht fertig geworden sind, ja nicht nur nicht fertig geworden mit dem Haus, sondern auch in anderer Weise pleite oder haben Schiffbruch erlitten. Und zum anderen, wir würden damit auch nicht vorbildlich sein in der Art und Weise, wie wir mit den Dingen umgehen. Und 2. Korinther 8, Vers 12 und 13, so 2. Korinther 8 und 9, da ruft Paulus die Gemeinde in Korinth auf, die er mit ins Leben gerufen hat. Er ruft sie auf und sagt, hey, ihr seid die reichen Korinther und ihr sollt was zusammenlegen, damit wir die Gemeinden in Jerusalem und Judäa segnen können. Wir wollen ihnen was mitgeben, wir wollen sie freisetzen, weil sie nicht so viel haben wie wir. Und Paulus macht das sehr geschickt, ihr könnt das gerne noch mal zu Hause lesen. Er macht das sehr geschickt, wie er sozusagen die Korinther ja dahin bringt, freiwillig zu geben. Ja, das ist ein rhetorisches Kunstwerk eigentlich. Weil er nicht vor Ort sein kann, muss er es in einem Brief machen. Und er schreibt zum Beispiel dann, wenn der gute Wille vorhanden ist, also der gute Wille zum Geben, dann ist jede Gabe willkommen. Ihr Wert bemisst sich an dem, was jemand besitzt, nicht an dem, was er nicht besitzt. Es soll nicht sein, dass andere entlastet werden, ihr selbst aber in Not geratet, sondern es geht um einen gerechten Ausgleich. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, finde ich hier, dass es beim Geben, beim Spenden, beim Freisetzen nicht darum geht, dass wir jetzt in eine Schieflage geraten, sondern dass es darum geht, dass wir so spenden, so geben, dass wir es auch gut können und dass andere gesegnet werden, aber nicht so, dass wir dann wiederum in Not geraten. Niemand soll sich verschulden, weil er etwas gibt. Und wenn wir aber etwas haben, was anderen helfen kann, ihren Mangel ausgleicht, dann ist es im Grunde genommen unsere Pflicht, für einen Ausgleich zu sorgen, auch wenn darüber leider nicht häufig gesprochen wird. Oder 2. Korinther 9, Vers 7, ein ganz berühmter Vers. Jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es aber nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Ja, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das ist eigentlich ganz nett. Zum Ersten, wir können uns vornehmen, was wir geben. Was wollen wir geben, was wollen wir machen, auch als Ehepaar zum Beispiel, zu überlegen, was können wir machen. Und es ist gut, da auch Einigkeit zu haben, auch einen gemeinsamen Weg zu finden. Das heißt, es ist nicht vorherbestimmt, so viel musst du geben, sondern du hast die Freiheit, das zu entscheiden. Und zum Anderen, die Haltung ist wichtig. Gibst du fröhlich oder zähneknirschend oder aus irgendeinem Druck heraus, das macht keine Freude. Aber diese schöne Verheißung, wenn du fröhlich gibst, dann sagt Gott, ey, wie cool, er gibt fröhlich. Ja? Er freut sich oder sie gibt und ich freue mich drüber, dass sie das tut, weil es so schön ist. Ja? Geben ist eigentlich im Grunde genommen ja das grundlegende Wesensart Gottes. Ja, Gott gibt das Leben, Gott gibt viele Möglichkeiten, Gott gibt einen tollen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, schönes Wetter, manchmal gibt er auch Regen und auch das ist wichtig. Gott gibt immer und immer wieder und wenn wir geben, sind wir quasi in gewisser Hinsicht ganz ähnlich wie unser himmlischer Vater, der auch gerne gibt und niemandem schilt, wie es in Jakobus 1 heißt. Es geht um die große innere Freiheit, mit der wir unterwegs sind. Und wenn wir das tun, werden wir obendrein geliebt von Gott. Nicht mehr geliebt als vorher, aber geliebt von Gott. Das ist nie verkehrt. Das ist eine schöne Sache. Der vorletzte Vers, 1. Timotheus 6, Vers 10. Geldgier ist die Wurzel von allem Bösen. Manche sind hier so verfallen, dass sie vom Glauben abgekommen sind und dadurch haben sie sich selbst großen Schmerz zugefügt. Wichtig ist, hier steht nicht, dass Geld die Wurzel von allem Bösen ist, sehr wichtig, sondern Geldgier, also die Frage, wonach giere ich, wonach schiele ich, was ist mir wichtig, ist das das Zentrum meines Lebens oder eben auch nicht? Und diese Warnung müssen wir ernst nehmen. Wenn wir mitkriegen, dass jemand in unserem Umfeld so drauf ist, sollten wir alles unternehmen, ihn oder sie darauf aufmerksam zu machen und dabei zu helfen, die Prioritäten wieder in guter Weise zu ordnen. Es geht ja um das aufgeräumte Leben. Das ist ein Akt der Nächstenliebe, jemanden an diesem Punkt wieder zurechtzubringen. Und ein letzter Vers. Hebräer 13, Vers 5. Seid nicht geldgierig, da kommt es nochmal, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Gott selbst hat ja gesagt, ich werde dich nicht verlassen und dich keinesfalls im Stich lassen. Hier sieht man wieder den Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie wir mit Geld und Reichtum, Besitz umgehen und unserer Gottesbeziehung. Ja, Gott sagt dann, ich werde dich nicht im Stich lassen. Und weil das so ist, können wir zufrieden sein mit dem, was wir haben, können uns darauf verlassen. Er ist unser Versorger. Er wird dich versorgen und durchtragen. Manchmal auf wunderbare Art und Weise, wie bei Jesus mit dem Fisch und der Angel. Gott hat da Möglichkeiten. Ich kenne so viele Stories von Leuten, die plötzlich auf ihrer Wäscheleine Euroscheine gefunden haben, die da nicht aufgehängt wurden von ihnen. Oder die einen Brief bekommen haben, wo Geld drin war, wo sie es ganz dringend brauchten, aber niemandem erzählt haben. Ich habe so viel in dem Bereich auch selbst schon erlebt, wo ich einfach sagen kann, das ist so abgefahren zu erleben, wie Gott segnet über Bitten und Verstehen hinaus. Aber dass jemand zufrieden ist mit dem, was er hat, dass er sagt, mir geht es gut, ich habe das, was ich brauche, das ist in unserer Zeit selten geworden. Es hat mir jemand gesagt, wir schätzen das Haben wollen, ja, mehr als das Besitzen und sind so ständig auf der Jagd nach Neuem. Und vielleicht ist es gut, da auch hinzugucken, okay, wir müssen immer wieder auch sehen, dass das, was Gott eigentlich in unserem Leben möchte in diesem Bereich, sich unterscheidet von dem, wie unsere Kultur, wie unsere Gesellschaft drauf ist, wie unsere Nachbarn, manche Arbeitskollegen, viele andere Leute drauf sind. Und dann zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt hier die Prioritäten richtig setzen, Gott darin ehren mit dem, was ich habe und wie ich es mache und sagen, er ist mein Versorger. Kannst du das für dich sagen, Gott ist mein Versorger? Er kümmert sich um mich und ich kann auch deshalb ein Stück weit loslassen an diesen Punkten, weil ich mich darauf verlassen kann, dass er mich versorgt. Wie möchtest du für dich die Weichen stellen? Wie möchtest du leben? Willst du Gott mit dem, was dir anvertraut ist, ehren? Das sind keine einfachen Fragen, das sind große Fragen. Das sind Fragen, die gehen auch bis in unsere Ursprungsfamilien hinein, wo halt eben in bestimmter Art und Weise damit umgegangen wurde. Was wir an Werten verinnerlicht haben. Und ich wünsche euch und ich wünsche es auch mir von Herzen, dass wir uns da immer wieder auch neu von der Bibel leiten lassen, in einer guten, gottehrenden Weise mit dem umgehen, was wir besitzen. Und wenn ihr sagt, hey, da muss ich noch ein bisschen weiter drüber nachdenken, ihr könnt euch in den nächsten Tagen auch gern die Predigt runterladen als PDF und da sind auch noch Fragen für die persönliche Anwendung und auch Fragen für den Austausch in einer Kleingruppe dabei, um den noch ein bisschen so nachzuspüren. Und ihr könnt natürlich auch gern am Mittwoch dann beim nächsten Vertiefungsabend um 19.30 Uhr mit dabei sein, wo wir das Thema auch nochmal weiter vertiefen werden und auch gerne in Gruppengesprächen nochmal darauf eingehen. Amen.